zweimal um die Welt. Dein Vanlife- und Reisepodcast.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge zweimal um die Welt. Euer Lieblingspodcast in Sachen Vanlife, Reisen und Geschichten aus unserem bizarren Vanalltag, wollte ich gerade sagen. Das sind ja bizarre Geschichten aus unserem Vanalltag, so rum.
Ist manchmal aber auch ein bizarrer Vanlife-Alltag.
Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Wir sind Neuland Stories, Svenny und Basti. Aber heute wieder was ganz Besonderes, denn wir sind in einer neuen Folge Podcast im Podcast. Der Panamericana-Chat ist wieder da. Hat diesmal gar nicht so eine große Pause gehabt. Ich glaube nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Naja, irgendwie so. wir haben eine neue Folge. Es ist Panamericana-Chat Nummer 3.
Absolut. Tres.
Und, genau, Tres, wie der Spanier so sagt. Und eigentlich wollten wir nur eine kleine Hinleitung machen zu der dieswöchigen Folge, die wir gemacht haben mit Anna und Micha von Overland Büffel.
Absolut korrekt. Das ist schon ein paar Tage her, dass wir die Folge aufgenommen haben und wir freuen uns jetzt riesig, dass wir sie mit euch teilen dürfen.
Genau.
Die beiden haben uns spontan über Instagram angeschrieben und haben gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, wir hätten auch Bock, dann lasst uns doch mal einen Podcast aufnehmen. Und eigentlich kannten wir, also wir haben uns gegenseitig auf Instagram gefolgt, aber so richtig kannten wir uns nicht. Und irgendwie fanden wir das so cool, dass sie die Initiative ergriffen haben und haben gesagt, jo, das machen wir, und haben uns dann zusammengesetzt. Und wir finden das ein richtig schöner Plausch geworden.
Ja, wir haben sowohl davor als auch danach noch ein bisschen länger geschnackt und es war richtig nett mit den zwei.
Ja.
Sie haben ein ganz besonderes Auto, davon erzählen sie uns auch ein wenig. Das ist wirklich besonders, vor allen Dingen, wenn man erfährt, was sie als allererstes hatten. Das ist nämlich ein ziemlich krasser Kontrast.
Ja, stimmt.
Ja, und wie wir haben sie auch die Kälte in Kanada genossen. Und das noch deutlich kälter als wir.
Das wollte ich gerade sagen. Also wer schon krass fand, die Zeit, die wir in Kanada verbracht haben, der sollte auf jeden Fall die Ohren spitzen und zuhören, was Anna und Micha so zu erzählen haben, weil die waren oben im Yukon, mitten im Winter.
Und das bedeutet, von ihrem Anfang in Kanada bis zum jetzigen Zeitpunkt quasi in Zentralamerika hatten sie 81 Grad Unterschied.
Ja.
Und davon erzählen sie auch, was davon ihnen besser gefällt. Und es bleibt uns noch ein bisschen zu sagen, wir hatten leider keine andere Möglichkeit, außer mit dem Handysound aufzunehmen.
Ja.
Das heißt, die Tonqualität ist diesmal leider nicht ganz so gut. Am Anfang hakt es noch ein bisschen, aber bleibt auf jeden Fall dran, denn wir gewöhnen uns alle da ein bisschen dran und dann wird es auch da ein bisschen besser.
Ja.
Nichtsdestotrotz macht es Riesenspaß zuzuhören. Die Folge hat richtig Spaß gemacht und wir hoffen, ihr habt jetzt auch Spaß dabei mit Anna und Micha von Overland Büffel beim Panamericana-Chat.
Ja. Hast du sehr schön übergeleitet. Mehr bleibt mir auch nicht zu sagen.
Sehr gut. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Und damit begrüßen wir unsere heutigen Gäste im Podcast. Michi und Anna alias Overland Büffel. Ist es korrekt?
Ja, genau. Hi. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen.
Auch noch ein Hallo von mir.
Wir freuen uns auch, dass ihr da seid und ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg direkt. Warum Overland Büffel?
Also ganz ursprünglich, als wir unseren Greenie, also wir fahren Expeditionsmobil, ein Mercedes 1017, und den haben wir komplett selber restauriert und aufgebaut neu. Und ganz am Anfang war es einfach unser Büffel, weil es so ein Riesenmonstrum ist und Overland erklärt sich, glaube ich, sowieso. Und irgendwie ist er dann grün geworden und dann hat der Büffel nicht mehr so ganz gepasst. Darum Overland Büffel, aber es ist unser Greenie.
Okay.
Und man muss sagen, dass wir am Anfang ja schon den Instagram-Account hatten und das alles. Und da war halt schon überall Overland Büffel und deswegen.
Okay. Ja. Genau.
Ja, irgendwie, wenn am Anfang der Name so entsteht, dann bleibt der Name doch trotzdem hängen, obwohl sich dann vielleicht die Reise oder irgendwas anders weiterentwickelt. Aber wir finden es ein mega cooler Name und ich irgendwie weiß ich nicht warum, aber wenn ich, also Overland Büffel ist euer Instagram-Name, an alle ZuhörerInnen, wer gerne folgen möchte oder sich Greenie mal genauer angucken möchte, kann gerne mal auf den Kanal gehen. Aber jedes Mal, wenn ich euren Greenie sehe, kommt er mir gar nicht so groß vor. Und dann manchmal zeigt ihr irgendwie eine Story aus eurem Innenraum und dann denke ich so, das ist so riesig, das ist eine halbe Wohnung. So im Vergleich zu unserem Van.
Ich denke dann immer, ich glaube, ihr seid die Jüngsten, die ich kenne, die mit so einem Gefährt unterwegs sind. Täuscht das oder?
Das merken wir auch ganz, das merken wir auch ganz gravierend. Also es sind ganz, also wir fühlen uns auch eher wie so ein Vanlifer in einem zu großen Auto. Der ist ja sehr einfach gehalten und in dem Holzstil und so. Ganz viele Exmos sind ja wirklich richtige Häuser brutaler Technik und richtigen Schießen. Ja. Und da heben wir uns, glaube ich, so ein bisschen davon ab. Und ja, wir kennen, glaube ich, sonst auch keinen in unserem Alter, der so ein Ding fährt. Ja.
Es war schon irgendwie so mein Traum, so ein großes Auto zu haben.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie ihr zu dem Mobil gekommen seid und warum ihr euch für die etwas größere Variante entschieden habt.
Angefangen hat das Ganze eigentlich mit, bevor wir noch zusammen waren, hatte ich immer den Traum von irgendeinem Offroad-Fahrzeug. Mhm. Und dann hatte ich mal kurze Zeit so einen kleinen Suzuki Jeep. Und da habe ich aber recht schnell gemerkt, dass so im Offroad macht er zwar ganz viel Spaß, aber mit Schlafen ist da drinnen halt nicht. Und dann habe ich umgestellt auf einen Unimog 404. Das war ein Oldtimer von 1964. Und mit dem waren wir dann zusammen auch schon unterwegs, sind Italien runtergefahren, Griechenland und die Balkanroute wieder hoch. Und das hat super funktioniert. Es war äußerst rustikale Technik, ein paar Problemchen, aber es hat eigentlich, prinzipiell hat alles wunderbar funktioniert, aber er war halt, also er hatte keine Stehhöhe hinten drinnen, er war so ein kleiner Kasten, 3 Meter lang, und wir wollten halt auch im Winter unterwegs sein und durch meinen Traum halt eben dann uns noch zu vergrößern, ist es dann eben der LKW geworden, ja.
Okay, krass. Also seid ihr quasi vor der Panamericana oder vor der Verschiffung gar keine quasi Camper-Anfänger gewesen, sondern ihr seid schon durch Europa gereist. Wie ist denn das so dann für euch entstanden, dass ihr auf jeden Fall verschiffen wollt nach Nordamerika? War das davor schon der Plan oder kam das dann so während der Reise durch Europa?
Also wir haben nicht davor im Van gelebt. Also wir haben nur unseren Urlaub quasi genutzt, den wir irgendwie hatten, und haben davor schon, also ganz normal Vollzeit gearbeitet. Und als ich dann eben im Studium fertig war und so ein Dreivierteljahr gearbeitet habe, da sind wir nach Finnland rauf und haben da einen Roadtrip durch Finnland ans Nordkap im Winter gemacht. Und auf der Fähre nach Helsinki habe ich dann zu mir gesagt, wir müssen uns jetzt aufschreiben, was wir in unserem Leben noch machen wollen. Weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden wir die Chancen nutzen. Und dann habe ich halt einen Laptop aufgeklappt und dann haben wir halt aufgeschrieben, okay, wir wollen unbedingt eine Weltreise machen. Also es war schon immer unser Traum, seitdem wir zusammen sind, dass wir irgendwie so die Welt bereisen wollen. Hm. Und und das haben wir dann mal aufgeschrieben und es war ganz, ganz klar, also dass der Michi eine Expedition probieren möchte. Und dann war das eigentlich so peu à peu. Also das war dann festgesetzt. Wir haben auch schon aufgeschrieben, dass wir 2023 los wollen. Haben uns auch einen Sparplan dann schon geschrieben. Und dann kam das alles ein bisschen. Am Ende sind wir dann auf der Panamericana gelandet.
Ja, krass. Crazy. Und wie hat sich so der Moment für euch angefühlt, wo ihr so gesagt habt, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Weil für uns beide war es auch so, wir wollten auch immer die Welt bereisen und sind dann auch am Anfang mit dem Van durch Europa gereist und dann ist auch so dieser Wunsch in uns gewachsen, nochmal ferner wegzureisen. Und dann
diesen Wunsch, den hatten wir eigentlich die ganze Zeit.
Ja, aber dann dieser Moment, wo wir das dann entschlossen haben und dann wirklich aktiv angefangen haben, so Verschiffer anzuschreiben oder dann war das irgendwie so voll das verrückte
Machen wir das wirklich Gefühl.
Ich glaube, so ganz hatten wir das nie, weil also wir sind dann direkt in die Umsetzung gegangen, wir sind heimgefahren, also nach dem Roadtrip haben wir unseren Unimog dann verkauft, ziemlich zügig. Mhm. Und haben dann auch, ich glaube, das hat 5 Monate gedauert, dann hatten wir Greenie dastehen in der Werkstatt oder noch in, am Anfang noch in einem Garten von einem Kumpel, weil wir keinen Platz hatten.
Okay.
Und keinen Führerschein.
Das ist auch nicht unwichtig.
Und dann haben wir wirklich, also das Ganze hat 3 Jahre gedauert und das war echt eine harte, taffe Zeit. Sind wir jeden Tag nach der Arbeit eine Dreiviertelstunde zum Schuppen gefahren, haben an Greenie noch gearbeitet und sind dann wieder zurück. Und genau, das war so unser wöchentliches tägliches To-Do. Und von dem her hatten wir dieses, also nee, das hatten wir, glaube ich, nicht so wirklich.
Ja gut, also warum Panamerikaner? Ich glaube, es war schon am Anfang so, wo wir geplant hatten, war unser Ziel immer 2 Jahre Panamerikaner und dann geht's halt wieder heim. Mhm. Und wir wollten halt eben nicht irgendwie in Europa oder sowas starten, weil wir uns gedacht haben, jetzt sind wir jung und jetzt wollen wir einfach mal, also nach Amerika kommt man halt nicht einfach mal so schnell rüber. Und deswegen, glaube ich, wollten wir einfach gleich mal.
Ja, das hat sich so entwickelt, dass dann die Panamericana wurde und nicht irgendwie die Seidenstraße oder so, was auch zur Debatte stand.
Okay.
Und sind die 2 Jahre, die ihr euch vorgenommen habt, ist das immer noch der Zeithorizont oder hat sich das jetzt während der Reise auch schon verändert? Beide grinsen.
Wir sind jetzt in Mexiko derzeit und es sind, ich glaube, fast schon 10 Monate vergangen, oder?
Ja.
Und wir sind letzten Monat so draufgekommen, dass 2 Jahre ziemlich kurz sind. Und das ist eigentlich schon die ganze Zeit, also es war schon in Kanada so, dass wir uns gedacht haben, hey, es gibt so viel zum Sehen und irgendwie schaffen wir es. Und jetzt haben wir es auf jeden Fall so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt nicht durch Zentralamerika hetzen, das ist es uns nicht wert. Wir ziehen jetzt die Reise auf jeden Fall um ungefähr ein halbes Jahr länger. Das hängt so ein bisschen vom Finanziellen ab. Wir schauen aber, dass wir da vielleicht irgendwie eine Lösung finden, dass sich das dann auch ermöglichen lässt und vielleicht dann auch zukünftig weiter zu reisen.
Okay. Ich möchte noch mal kurz zur Vorbereitung zurück, weil das vielleicht für manche ZuhörerInnen spannend sein könnte. Wie lange habt ihr auf die 2 Jahre Panamericana hingespart?
Wir haben, also es war ziemlich genau 3 Jahre, wo wir im Prinzip, also wir waren schon immer in kleinen Wohnungen. Also wir haben einfach jegliche Kosten, die wir so hatten, haben wir halt einfach auf ein Minimum runtergefahren, weil natürlich wir mussten ja nicht nur auf die Reise sparen, sondern der Greenie hat ja auch viel Geld in sich verschlungen sozusagen.
Ja.
Und deswegen haben wir halt einfach alle Kosten auf quasi null oder halt auf das Minimum runtergefahren und
genau, aber wir haben, das muss man vielleicht dazu sagen, wir haben für Greenie quasi, also die laufenden Kosten, was wir hatten, gespart. Wir haben für die Reise gespart und wir haben auch noch für eine relativ große Hochzeit, würde ich sagen, auch noch gespart. Das war auch nochmal so ungefähr die Ausbaukosten, die da auch mit drinnen waren. Also wir hätten, wenn es jetzt nur die Reise gewesen wäre und Greenie, wären wir wahrscheinlich auch viel früher mit dem Sparen fertig.
Okay, das heißt, ihr habt noch geheiratet, bevor es losging?
Wir haben, also amtlich haben wir davor schon geheiratet, weil das sonst mit dem Namen, mit der Namensumänderung ein bisschen kurzfristig gewesen wäre.
Mhm.
Aber wir haben dann nochmal in Italien, weil ich komme ursprünglich aus Italien, beziehungsweise meine Mama. Und da haben wir nochmal eine große Abschieds- und Hochzeitsfeier gemacht.
Wie cool.
Und haben dann auch, also wir haben auch die Eltern dort verabschiedet und sind dann quasi nach Deutschland wieder gefahren und haben uns in den Flieger gesetzt und sind dann nach Kanada geflogen.
Crazy, also auch so ein bisschen Hochzeitsreise.
Verlängerte Flitterwochen, ja.
Sehr lange.
Ja. Verlängerte Flitterwochen.
Ja. Kennen wir eigentlich, ne? Ist bei uns eigentlich sehr ähnlich. Wir haben auch, genau bevor wir nach Kanada geflogen sind, haben wir auch noch geheiratet.
Ja, im Dezember 21.
Ja.
Ja.
Nein, nicht kurz davor, ein bisschen davor. War noch ein paar Monate.
Ja. Okay, ihr habt gerade schon erwähnt, dass ihr aktuell in Mexiko seid. Sprich, ihr habt quasi die letzten 10 Monate Nordamerika bereist. Und was mich schwer beeindruckt hat, weil wir auch einen kleinen Tick Winter mitbekommen haben in Kanada, dass ihr, ich weiß gar nicht, wie lange ihr im Winter verbracht habt, aber ihr wirklich bis ganz hoch gefahren seid in den Yukon, richtig? Im Winter.
Ja, genau. Also ich glaube, hat sich auch so ein bisschen herauskristallisiert bei der Reise nach Finnland, also wo wir da ins Nordkap gefahren sind. Das haben wir mit unserem alten VW Passat gemacht. Also wir haben geschlafen, haben wir in Airbnbs, aber im Prinzip die Strecke haben wir alles mit dem Passat gefahren. Mhm. Und es hat uns so wahnsinnig gut gefallen, diese Stille und diese Landschaft und sowas. Das hat uns irgendwie so beeindruckt, dass wir gesagt haben, okay, durch das, dass wir sowieso erst im September loskommen in Kanada, kommen wir auf jeden Fall in Winter rein oder wir fahren halt früher schon nach in die USA. Und dass wir einfach auch Greeny im Prinzip schon darauf ausgelegt haben, dass wir einfach im Winter reisen können und auch in den tiefen Winter fahren können. Und
Ja, also so ultra lange waren wir gar nicht im Winter, wenn man das so sagen will. Ich glaube, so richtig Winter mit wirklich tiefen Temperaturen waren es ungefähr 2 Monate, so mehr oder weniger, vielleicht eine Woche.
Das ist lange. Wir waren, glaube ich, zwei Wochen waren wir, ne? Zwei Wochen im Winter und es hat eigentlich auch schon gereicht.
Ja.
Also was ja so krass war, im Yukon stellst du dich drauf ein, dass es wirklich kalt ist und dass Schnee liegt und so. Wir haben im Januar die Grenze zu USA überquert und dann war es halt da genauso kalt und dann sind wir auch so einen Pass gefahren, da lag auch sehr viel Schnee und wir waren gar nicht mehr so darauf vorbereitet. Wir haben dafür gefahren jetzt in den Süden und war, aber auch nicht so.
Ja, stimmt. Stimmt, man unterschätzt ein bisschen die Westküste der USA, wenn man ins Landesinnere fährt. Also so an der Küste entlang ist es so okay Temperaturen.
Ja.
Wir sind ja damals im Dezember von Kanada in die USA eingereist. Damals, sage ich schon. So lange ist es noch gar nicht her.
Kann man schon sagen.
und wir waren auch überrascht, wie kalt es doch noch ist im Landesinneren, wenn man sich jetzt nicht gerade in der Küste aufhält.
Aber es war kein Vergleich zu den minus 25 Grad in Kanada. Wir werden nicht müde, es zu erwähnen.
Ja. Was war eure kälteste Temperatur?
Unsere kälteste Temperatur waren minus 31. Also auch gar nicht so viel mehr als
euch. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, in dem Celsius-Bereich fühlt sich jeder Celsius-Grad kälter, glaube ich, an wie 10 Grad kälter.
Ja.
Also gefühlt war das für mich so. Als wir noch so minus 10 hatten, dachte ich so, ja, geht voll klar. Und dann jeder Grad kälter war eine Strumpfhose mehr gefühlt.
Was ich irgendwie so spannend fand, ist, also ich fand zum Teil unangenehmer so minus 5 Grad, wenn es irgendwie noch so feucht war.
Okay.
Fand ich zum Teil unangenehmer. Aber was ich so spannend fand, ist, bei den Temperaturen und man mal kurze Zeit, also wirklich nur ganz kurze Zeit ohne Handschuhe rausgeht oder sowas. Man bappt überall fest am Fahrzeug, wenn man die Tür aufsperrt. Man klebt überall fest.
Ich habe Banane gestellt im Haus und die hat einfach geraucht, aber wirklich geraucht, weil die von innen vom Warmen kam und so warm war. Dann hat die so gedampft. Das war richtig spektakulär.
Krass.
Und also es ist schon cool. Wir finden das, also wir mögen das, dieses Kalte und was ja so schön ist, ist ja, wenn, das hatten wir jetzt leider in Kanada nicht so viel, wenn die Sonne so tief steht. In Finnland waren wir ja auch in den Polarnächten und das ist ja richtig magisch. Also wenn der Himmel, der hat 1000 Farben und wir haben noch nie solche Sonnenauf- und Untergänge gesehen, die Stunden dauern und also das ist wirklich was Tolles.
Wow, schön, ja. Wir haben die Polarlichter leider vermisst. Wir hatten auch die Hoffnung, dass wenn wir im Anfang des Winters da sind, so Oktober, November, Dezember, aber leider haben wir weder mit wilden Tieren in Kanada noch mit Polarlichtern Glück gehabt. Irgendwie will Kanada einfach, dass wir nochmal kommen.
Ja, und das ist auch okay.
Das ist auch okay. Aber wie habt ihr denn Greeny auf die Temperatur? Also ich finde 2 Monate richtig lang. Schon einfach nur im Kopf sich vorzustellen. Also wir sind gerade aktuell in Bolivien in der Uyuni und über den Tag wird es schön warm, aber in der Nacht haben wir auch teilweise bis zu minus 10 Grad. Und gerade sich aktuell nur vorzustellen, über mehr als eine Woche in diesen Temperaturen sich aufzuhalten, finde ich absolut crazy. Und uns ist auch direkt das Wasser wieder eingefroren.
Aber man muss doch sagen, dass wir hier auf so hohen Höhen sind, dass unsere Standheizung nicht funktioniert. Also die können wir gerade gar nicht nutzen. Und in Kanada hatten wir zwar viel, viel kältere Temperaturen, aber zumindest konnten wir den Van mit der Heizung aufwärmen. Und das ist schon ein Unterschied.
Ja, das stimmt. Aber was ich fragen wollte ist, wie habt ihr Greenie auf diese Temperaturen vorbereitet und wie habt ihr euch drauf vorbereitet?
Also wir waren besser vorbereitet als in Finnland, muss man sagen. Wir hatten die besseren Klamotten dabei. Also wir haben tatsächlich zu viele Wintersachen dabei gehabt. Mhm. Wenn man mal so eine gute Daunenjacke hat, dann braucht man drunter noch einen Pulli und dann geht das auch bei minus 30 Grad, sage ich mal so. Wenn man jetzt nicht ewig lang, stundenlang draußen ist, natürlich. Magst du was zu Greenie sagen?
Wir haben Greenie haben wir mit 8 cm an den Wänden isoliert. Mhm. Und in der Decke und im Boden haben wir 12 cm Isolierung. Also ich sag mal schon deutlich mehr als die meisten anderen haben. Und das hat auch fantastisch funktioniert. Also unsere Standheizung hat eigentlich nie mehr Leistung gebracht, außer so 50%, vielleicht manchmal 60%. Aber ansonsten, also so vom Greenie her, vom Setup, hat es eigentlich super funktioniert. Wir waren eher manchmal geneigt dazu, dass die Heizung zu stark ist, weil wir sie eigentlich nie so richtig hochdrehen konnten, weil es dann immer schon zu warm geworden ist. Vor allem, also bei minus 30 Grad ging es, aber wenn es halt dann so minus 5 Grad hat, dann blubbert die immer so auf niedrigster Stufe dahin. Und aber ansonsten, ja. Aber weil ihr gerade gesagt hattet, ihr könnt die Heizung nicht anschalten. Uns ist in Dawson City bei minus 25 Grad, ist es uns auch passiert, dass wir hatten noch Winterdiesel drinnen in dem Heizungstank, aber kein Arctic Diesel. Also da gibt es nochmal einen Unterschied.
Okay.
Und
wir sind aufgewacht und es war sehr, sehr kalt. Und die Heizung ist nicht angesprungen in der Nacht und auch danach nicht. Und dann saßen wir ein paar Stunden in einem sehr, sehr kalten Greenie und haben versucht, die Heizung wieder zum Laufen zu bringen.
Oh, krass.
Ja, das war auch ein sehr spannendes Abenteuer.
Aber Gott sei Dank, man lernt ja doch Leute kennen auf der Reise. Und als unser Anlasser kaputt gegangen ist, haben wir einen Kanadier kennengelernt. Und dem haben wir dann gleich geschrieben. Und der hat geschrieben, geht in den nächsten Baumarkt und kauft euch Kerosin.
Okay.
In Kanada kann man Baumarkt Kerosin kaufen. Und haben dann die Heizung im Prinzip umgeschlossen. Und haben sie dann, obwohl sie, also nicht mehr davor funktioniert hatte, haben wir sie dann mit Kerosin und Motorstarter haben wir sie dann wieder zum Laufen gebracht. Dann hat sie ein paar Mal gehustet und dann ist sie wieder gelaufen.
Ja, krass, aber es ist eine Dieselheizung.
Genau, es ist eine Dieselheizung. Kerosin ist im Prinzip wie leichter Diesel, also der hat ähnliche Eigenschaften wie Diesel. Und wir haben dann in unserem Tank, haben wir dann nochmal ungefähr so 10, 20 Liter Benzin einfach draufgeschüttet und dann hat es auch wunderbar funktioniert. Also dann war der Diesel gut genug verdünnt und es hat super funktioniert.
Krass. Also ihr habt Kerosin mit Benzin gemischt, aber Greenie läuft mit Diesel.
Und die Heizung laufen beide auf Diesel. Aber Kerosin ist leichter entzündlich wie Diesel und dadurch halt bei den Temperaturen kann man dadurch wunderbar die Heizung wieder freibrennen, wenn die nicht mehr, also wenn sie verrußt ist.
Oder wenn der Diesel flockig wird oder so ein bisschen Gelee-artig, dann kriegst du es wieder so ein bisschen flüssiger.
Genau, und mit Benzin kann man halt einfach den Diesel ein bisschen verdünnen. Also ich sag mal, wenn man ältere Fahrzeuge hat, bei neueren Fahrzeugen sollte man da vielleicht vorsichtig sein, aber bei älteren Fahrzeugen kann man da ruhig so 10% Benzin draufschütten und dann ist halt, bleibt der Diesel länger flüssig.
Krass. Lernt man, das ist eine richtige Lernstunde gerade.
Ja, dafür ist der Podcast doch da.
Verrückt. Also, was ich davor noch mitgehört habe, ist, dass ihr auch Probleme mit eurem Anlasser hattet und theoretisch auch schon Ersatzteile benötigt habt? Fragezeichen? Sie nicken.
Schwierig im Podcast.
Ja. Wir hatten ganz am Anfang das Problem mit dem Anlasser. Der hat in Prinz Rupert, also kurz vor Prinz Rupert, das ist ja auch schon relativ weit oben in Kanada, oder relativ weit oben. Da waren wir auch auf so einer Straße, wo es keinen Empfang gab und gar nichts. Und wir saßen in der Früh in Greenie und dann Michi will ihn anschmeißen und es funktioniert gar nichts. Und ich bin schon ausgestiegen und habe mir gedacht, okay, jetzt ziehen wir unsere Wanderschuhe an und wandern erst mal ein paar Stunden bis zum nächsten Dorf und holen dann Hilfe. Und es ist dann zum Glück so ausgegangen, dass wir noch bis Prinz Rupert, also wir haben ihn anbekommen und er ist dann noch bis Prinz Rupert gelaufen. Wir haben ihn nicht einmal ausgemacht bis dahin. Mhm. Und haben dann in der Werkstatt einen super, super netten Menschen kennengelernt, der uns sofort bei sich stehen hat lassen in Prinz Rupert, weil es auch nicht ganz einfach ist da dorten. Und der hat dann uns eben geholfen, dass wir die Ersatzteile bekommen. Also erst danach, also der Anlasser war danach auch komplett zerstört. Also wir hätten ihn auf jeden Fall nicht mehr anbekommen. Und genau, dann sind wir da 2 Wochen gestanden, sind gut verköstigt worden und er hat uns sehr viel ins kanadische Leben mitgenommen. Das war wirklich wirklich ein Highlight, muss man sagen. Ja. Und genau, das war das Anlassthema. Wobei wir jetzt sagen müssen, der Anlasser funktioniert immer noch nicht so ganz, aber solange er läuft, läuft er.
Ja.
Ja, wir haben ein paar Ersatzteile jetzt noch dabei. Also solange es so funktioniert, wie er funktioniert, funktioniert es. Und ansonsten müssen wir halt wieder basteln anfangen.
Okay, also ihr hattet den Ersatzstarter, Anlasser hattet ihr mit dabei? Also, oder wurde der einfach repariert?
Also wir hatten keine Ersatzteile für einen Anlasser dabei. Würde ich vielleicht das nächste Mal? nee, und also der Kanadier hat uns dann im Prinzip geholfen, bei einer befreundeten Werkstatt dann über Quebec mit Luftfracht einen Anlasser eben zu bestellen. Und ja, das hat dann ungefähr eine Woche gedauert. Und dann hatten wir wieder, also dann hatten wir den Anlasser wieder zum Einbauen und genau.
Okay. Also war es für euch auch nicht so einfach mit, oder bisher jetzt auch noch nicht so einfach mit Ersatzteilen für so einen Oldtimer?
Nee, also ich dachte auch immer, als wir ihn gekauft haben, dachte ich immer, okay, wir kaufen uns einen Mercedes, weil Mercedes halt einfach sehr, sehr gut in der Ersatzteilbeschaffung ist und man bekommt weltweit Ersatzteile und sowas. Mhm. Jetzt im Nachhinein, Nordamerika ist völlige Katastrophe mit Mercedes, also zumindest mit LKWs. Sprinter ist alles noch kein Thema, weil Sprinter laufen noch unter Privatfahrzeuge. Privatfahrzeuge, also da gibt es genügend Stationen in Nordamerika, aber LKWs sind Nutzfahrzeuge und davon gibt es, also das ist firmentechnisch getrennt und dafür gibt es keine Anlaufstelle in Nordamerika. Und dadurch war es schon, also brauchte man Vitamin B im Prinzip, um die Teile schnell zu bekommen und halt nicht über Deutschland stellen zu müssen.
Okay.
Ja, ich glaube auch die Sprinter haben es gar nicht so einfach. Wir hatten im letzten Panamericana-Chat Jesse und Roberto, die mit einem Sprinter unterwegs waren und die haben auch nicht so einfach Ersatzteile bekommen. Also es gab die Möglichkeit, über Mercedes zu bestellen, aber sie mussten eben auch, also Mercedes selbst hat dann auch bei Mercedes Deutschland bestellt.
Importiert,
also
ja.
Musste dann genauso importiert werden, aber sie hatten immerhin eine Anlaufstelle, das stimmt.
Ja, das stimmt. Also es kristallisiert sich so für die meisten Reisenden, glaube ich, mit denen man sich austauscht, dass es vor allem in Nordamerika schwierig ist mit den Ersatzteilen.
Ich glaube, der allgemeine Tipp kann sein, die Ersatzteile, die man mitnehmen kann und die man sowieso mal austauschen muss, die sollte man bestenfalls schon mitnehmen und nicht hoffen und hören, ja, die Modelle gibt es auch in den USA. Ja, manchmal gibt es die, aber auch da ist die Technik ein bisschen anders. Die Erfahrung haben wir auch gemacht.
Am besten einen zweiten Motor mitnehmen und ein zweites Getriebe.
Ja, wir hätten fast einen zweiten Motor gebraucht.
Ja, das gleiche Fahrzeug hinterherziehen, damit man einfach umsteigen muss.
Als wir damals so die großen Probleme mit der Zylinderkopfdichtung hatten, haben wirklich einige uns auf YouTube, nicht einige, also ein paar haben uns geschrieben, warum kauft ihr nicht einfach einen Ram ProMaster, der vom Buddy und von der Raumaufteilung genauso aussieht, warum kauft ihr euch nicht einfach einen Ram ProMaster und baut all euren Kram da rein? Das fand ich immer ganz witzig, so als wenn Geld gar keine Rolle spielt.
Ja. Naja. Ja, es ist schon trotzdem noch eine Budgetreise irgendwie für viele. Ja. Also wir haben jetzt bisher wenige getroffen, für die Geld gar keine Rolle spielt oder die irgendwie unterwegs
haben wir auch schon getroffen.
So viele arbeiten können, dass sie das finanzieren können. Also ja, manche, aber der Großteil hat das schon, also lebt schon auf Budget so auf dieser Reise.
Naja, vor allen Dingen willst du ja dein Geld, was du gespart hast, dann lieber für andere Dinge aufwenden als für solche, weil meistens verkürzt es dann die Reise, wenn du dann eben so einen großen Schaden hast.
Ja.
Ja, klar. Und dann hast du ja schon mal irgendwann geplant, wenn du, auch wenn du mehr Geld hast, dann willst du dann lieber eine längere Reise haben, anstatt zu sagen, ja, ich habe kein Problem, das dafür auszugeben.
Ja, stimmt schon. Aber um kurz irgendwie vielleicht wegzukommen von den Problemen, oder hattet ihr noch ein erwähnenswertes Problem mit einer guten Story?
Nicht unbedingt eine gute Story.
Aber Probleme haben oft keine gute Story.
Wir hatten noch Probleme mit der Bremsanlage. Wir sind ein paar Wochen mit nur Bremse vorne rumgefahren, weil wir halt auch nicht die Ersatzteile hergekriegt haben.
Also ganz so schlimm war es nicht. Die hat schon noch funktioniert.
Okay.
Nicht, dass man jetzt mal ohne Bremsen rum.
Man muss halt dann immer mal wieder, hofft man halt, also ich hatte die Hoffnung, wie mit dem Ram, kauft euch doch einen Ram. Ich hatte die Hoffnung, ja, kaufe ich mir halt amerikanische Ersatzteile, die ungefähr die gleichen Abmessungen haben müssten. Ja, ist halt dann doch nicht ganz so einfach, weil dann schaut das Teil halt dann doch innen anders aus als gedacht. Funktioniert halt dann nicht. Aber kriegt man alles wieder hin, und das Schlimmste war das eigentlich, dass du halt mal irgendwo länger stehen musst und halt auf Ersatzteile warten musst.
Ja.
Da habe ich eine kleine Anekdote zu keine Bremsen. Ich durfte vor einer Woche, durfte ich von dem Local hier in der Salade de Uyuni, durfte ich einen LKW fahren, der 57 Jahre alt war, und der hatte tatsächlich keine Bremsen mehr. Keine. Aber für die Salzwüste war es noch okay.
Ja.
Schnell konnte man damit eh nicht fahren. Nee. Windschutzscheibe war total zerbrochen. Die Türen wurden mit so Haken, Expanderhaken festgehalten. Und der Dieseltank stand beim Beifahrer im Fußraum und wurde mit einem Schlauch.
Also ein kleiner Kanister.
Genau, so ein kleiner Kanister, 20-Liter-Kanister. Was hat er noch gehabt? Ich weiß es nicht.
Eigentlich hat er gar nichts mehr gehabt, außer noch funktionierende Reifen, die rollen.
Ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen unsere Hoffnung auch, wenn wir nach Südamerika kommen, dass halt wieder mehr gebastelt werden kann.
Ja.
Also wenn wir halt irgendwo an eine Werkstatt hinfahren, dann heißt, oha, es ist ein Mercedes, da kennen wir uns nicht aus. Und zweitens kommt, oh, das ist ja so ein altes Fahrzeug, da wissen wir sowieso nicht Bescheid.
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir weiter in den Süden kommen, dass halt wieder mehr gebastelt wird.
Ich glaube, dass das wird so der Fall sein.
Ja, aber ich habe auch schon gehört, dass es auch, also ich glaube, man muss wieder Glück haben, in welche Werkstätten man kommt, aber es gibt auch die eine oder andere, die sagt, nee, gucken wir nicht an, aber ich glaube, in den alten LKW, da haben die Leute mehr Bock drauf.
Aber es klingt so ein bisschen, Michi, dass du so Kfz-Hintergrund hast, oder hast du dir einfach alles selbst angeeignet, so während dem Ausbau und den letzten Reisen, wie das alles so funktioniert?
Alles nur learning by doing. Einfach mal machen und alles schön aufschreiben, dokumentieren über Fotos, damit man es dann auch wieder so zusammenbekommt, wie man es, also wir haben ja, wo wir restauriert haben, da habe ich eigentlich so alles, was irgendwie ging, halt vom LKW abgebaut, damit wir halt alles schön streichen können und sowas. Die Anna hat schon immer halb die Krise bekommen, wenn ich mal alleine beim LKW, dann waren wieder 5 Teile weg. Aber aber so lernt man halt auch einfach die Technik kennen, und das ist halt das Schöne auch bei den alten Fahrzeugen. Es ist keine Elektronik dahinter, sondern im Prinzip ist alles sehr einfach aufgebaut, und wenn man ein bisschen technisches Verständnis hat, dann kann man das alles wieder, also dann kriegt man das alles hin.
Ja.
Ja.
Und was viel hilft, ist YouTube.
Das gute alte YouTube. Da haben wir auch das meiste gelernt.
Ja, stimmt. Also manchmal war es auch mehr verwirrend, als dass es am Ende geholfen hat, aber...
Naja, schon.
Ja.
Das hat schon geholfen.
Auf jeden Fall stundenweise Fiat-Material haben wir uns reingezogen.
Ja, ich merke in dem Podcast, wenn wir mit Leuten reden, wir verfallen immer sehr schnell in einen Kfz-Podcast.
Ja, das stimmt.
Das, weil es uns alle immer total beschäftigt, was auch total Sinn macht.
Ja.
Aber ich hatte noch eine Frage vorhin.
Frag.
Das ist schon ein bisschen her, da haben wir noch über Heizung und so gesprochen. Fand ich interessant, ob bei euch mal vielleicht der Gedanke war, auch einen Ofen zu verbauen. Weil wir träumen immer davon, irgendwie so ein kleines Öfchen hier im Van zu haben. Aber wir haben natürlich den Platz nicht. Aber wenn man dann so ein bisschen größeres Fahrzeug hat, ist das denn, habt ihr da auch mal drüber nachgedacht, so einen schönen Ofen in der Ecke stehen zu haben?
Ja, klar. Natürlich. Ich weiß nicht, es ist mittlerweile auch schon überall so präsent, dass man einen Holzofen einbaut. Allerdings muss man sagen, er braucht unglaublich viel Platz. Also du es geht dir an Platz verloren, den du als Arbeitsfläche oder so haben könntest, wenn du jetzt nicht irgendeine Ecke hast, wo er gerade reinpasst. Und er ist, also wenn man, ich glaube, wenn man wirklich ehrlich ist, ist er unpraktikabel und es ist eher so die romantische Vorstellung, wie mit ganz, ganz vielen Sachen im Vanlife, weil das Ding macht ganz viel Dreck, es macht Schweine heiß und dann wieder arschkalt. Und ja, heute musst du ja auch irgendwie, entweder fährst du spazieren oder du bist halt immer in irgendeinem, ja, Ort, wo du dann Holz brauchst, aber wer sagt dir, dass es gerade dann kalt ist? Also ich glaube, es war die vernünftigere Entscheidung, dass wir keinen eingebaut haben.
Mir hätte das auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich heiz immer gerne überall ein, mach Lagerfeuer, ja, aber ja, wie die Anne schon sagt, also du musst dauerhaft Holz vorrätig haben und oder du bist halt wirklich, also wenn du in Kanada unterwegs bist, wo du überall Holz findest, ja, dann mag es vielleicht ganz romantisch sein, aber wie die Anna auch schon sagt, er macht halt in kurzer Zeit unglaublich heiß, aber dann ist es halt, also wenn man dann nicht dauerhaft nachlegt und ja, immer wärmer macht, dann wird es auch halt schnell wieder kalt. Und
also wir haben schon mal, wir haben mal in so einer Art Hütte gewohnt, kann man das so sagen? Also
das hat in der kleinen Alm.
Ja, so 15 Quadratmeter und da war halt auch ein Ofen drinnen, der war jetzt auch nicht überdimensioniert für den Raum, aber es war halt entweder schweineheiß drinnen oder es wurde halt echt kalt und du hast halt immer, also wirklich immer den Dreck drinnen und man hat ja im Vanlife ist eh schon genug damit den Sand und den Dreck, den man von draußen nach drinnen bringt, wegzumachen. Ja. Ich weiß nicht, das dann. Ich meine, es ist schon nice, mit Sicherheit.
Ja.
Aber ja.
Ja, verständlich.
Ich will trotzdem einen.
Ich weiß. So wie du den Ofen willst, will ich irgendwann den Jimny.
Ja.
War der Suzuki Jeep ein Jimny bei dir?
Nee, war ein Samurai. War noch was Älteres.
Geil. Ja gut, aber der ist, ja, auch hat sehr viel Charme. Finde ich ziemlich cool.
Ja, Basti hat sich in kleinere Fahrzeuge verliebt, statt in größere. Warum auch immer. Manchmal nervt es ihn über diesen kleinen Raum hier und dann im nächsten Moment guckt er sich ein Jimny-Video an und denkt so, geil, ich will doch im Dachzelt leben.
Wir schwanken auch ehrlich gesagt immer wieder hin und her. Und wir haben uns, also wenn man ganz, ganz, ganz ehrlich ist, ist die Van-Variante die vernünftigere Variante, weil du einfach immens an Kosten sparst, gerade was Verschiffung angeht. Also ich habe da ausgerechnet, das ist Vierfache oder so von einem Van ungefähr.
Ja,
je nachdem. Und jetzt haben wir also unser Expeditionsmobil ist ja relativ klein im Vergleich zu anderen Expos. Und halt auch so Sachen wie Mexiko jetzt in den Städten und so, das ist grauenhaft mit Greenie, also auch wenn wir gerne mit Greenie fahren, aber das ist halt echt, also das geht einfach nicht so. Wenn man ehrlich ist, ist ein Van ein bisschen praktischer in der Hinsicht.
Ja, ja.
Also da muss ich jetzt kurz einhaken, überhaupt keinen Spaß zu fahren macht es natürlich nicht.
Also in einer ganz kleinen Stadt, in einer großen Stadt ist es okay.
Ja, also Es macht halt keinen Spaß mehr.
Wir sind letztens an einem Bergstand, der relativ steil war. Und zwar bergauf. Und dann war halt so ein Kabel. Und wir konnten nicht durch. Und dann musste dann anfahren auf dem Berg. Und der Michi ist auf dem Dach gestanden und hat dieses Kabel versucht, über Greenie drüber zu heben. Und ich habe da währenddessen geschaut, dass ich meinen Ehemann da nicht runterschleuder und einmal überfahre. Und das sind halt so Sachen, die tauchen einfach nicht.
Da haben wir was gesehen. Da hatten zwei auch ein Expo und die haben sich zwei
Fühler vorne dran gebaut.
Ja, und die konnten sie elektronisch nach oben fahren und dann konnten sie die Kabel damit nach oben liften.
Wenn es nach ihm ginge, dann könnten wir sonstige Sachen noch anbauen. Wir sind die ganze Zeit schon an hin und her diskutieren, was sich rentiert oder nicht. Zum Beispiel eine Dachbirne, das sind wir heiß am Diskutieren jedes Mal. Ihr braucht unbedingt eine. Weil wenn wir unsere Fenster aufmachen und es regnet, dann läuft es manchmal in der Scheibe innen entlang und das geht ja gar nicht. Deswegen brauchen wir eine Dachrinne und letztens kam er auch mit so einer Abwehr-Ding vorne, Schild, wo dann habe, die du begleiten kann.
Perfekt.
Es klingt aber sehr abenteuerlich und ich wäre, glaube ich, auch super gestresst, so ein Riesenmobil am Berg anzufahren mit Mensch oben auf Dach.
Das ist ja schon mit unserem nervig.
Ja, das ist mit unserem schon nervig, an so einem steilen Berg anzufahren. Aber ja, irgendwie wollte ich sowieso auf das Thema kommen, mit wie es sich so fährt. Ich glaube, in Kanada und Amerika hattet ihr da wahrscheinlich überhaupt keine Probleme, so von der Größe. Und jetzt,
also da war Traum, egal welche Straßen, man konnte immer überall einfach fahren. Da gab es nie Probleme.
Ja.
Und dann, wie war so das Gefühl, wo seid ihr von den USA nach Mexiko eingereist? Und bei uns, also wir haben ja nur die Baja mit dem Van bereist, aber für uns war das schon so, nicht Kulturschock, aber irgendwie so nach ein paar Monaten Nordamerika war man schon in so einer Komfortzone, die man so bereist hat. Also man kannte alles, man wusste, wo man die Sachen herbekommt. Und irgendwie hatten wir so das Gefühl, als wir nach Mexiko eingereist sind, jetzt geht so ein neues Abenteuer los. Hattet ihr auch so das Gefühl?
Vollgas. Also das ist uns auch total so gegangen. Wir sind über Texas eingereist.
Okay.
Und also wir haben uns sehr auf Mexiko gefreut, weil wir hatten so ein bisschen, oder wir waren so ein bisschen überladen von den USA. Also wir fanden es schon fast ein bisschen langweilig dann in den USA. Und wir haben uns unglaublich auf Mexiko gefreut. Aber natürlich, wie ihr schon sagt, es ist ein anderes Land und USA, Kanada ist wie Europa. Da stellt man sich einfach an den Rand hin und bleibt stehen und schläft. Und das
größer.
Nur größer.
Nicht größer.
Ja, klar. Ja. Und das hatten wir so in Mexiko, das war schon das Gefühl, da muss man ein bisschen mehr mit Bauchgefühl fahren. Aber was wir schon auch, diesen Kulturschock, was du meinst, also wir sind auch über die Grenze drüber gefahren und davor waren wir immer so der Langsamste und immer ein Hindernis im Prinzip. Und wir haben auch dezente Beleidigungen von verschiedensten Fahrern bekommen, weil wir halt einfach, ja, unser Fahrzeug ist langsam und das haben halt manche Amerikaner und Kanadier nicht ganz so verstehen können, warum wir so langsam fahren. Und in Mexiko, also wir sind über die Grenze drüber und kein Kilometer hinter der Grenze war eine ganz normale Straße und wir wurden, also es war halt einfach dann eine dreispurige Straße, obwohl es eigentlich nur eine normale Straße ist und wir sind schon weit rechts gefahren und der entgegenkommende LKW ist schon weit rechts gefahren und der 60 Tonner oder keine Ahnung, mit seinen zwei riesigen Anhängern ist in der Mitte vorbeigeschossen und es war so ein bisschen eine Art von Befreiung irgendwie, weil Wir waren nicht mehr das große Hindernis, sondern ja wir waren ein, oder zum Teil sind wir noch ein Hindernis. Manchmal sind wir sogar mittlerweile schneller.
Manchmal oft. Also es ist wirklich, ich finde, und ich glaube, das ist bei dir auch so, oder? Dass es fast entspannter geworden ist, in Mexiko zu fahren. Also wenn man jetzt diese kleinen engen Städte rauslässt, weil die Mexikaner scheißen sich nichts. Wenn wir zu langsam sind, dann überholen sie einfach.
Mhm.
Genauso sind die mal urlangsam aus irgendwelchen Gründen, dann können wir wieder überholen. Und wenn mal jemand bei Grün nicht sofort losfährt, wird kurz nett gehupt und dann geht's wieder weiter, so ungefähr. Und die Amis die waren so aggro. Also da haben wir, also wie viele Mittelfinger wir gesehen haben und ich musste auch irgendwann unser Instagram-Logo runtermachen, weil wir lauter Hassnachrichten bekommen haben wo es einfach heißt hat, wir sollen schneller fahren, aber wir können halt nicht schneller als 80, 85 fahren, das geht einfach nicht.
Ja.
Und von dem her irgendwie entspannter, weil die Mexikaner sind lockerer. Also die fahren, jeder fährt, wie er will, aber trotzdem wird aufeinander geachtet und es beschwert sich halt keiner. Das ist wesentlich angenehmer als in Nordamerika, also Nordamerika, in der USA und Kanada.
Krass, das hören wir jetzt gerade, also ich höre es gerade so zum ersten Mal, dass...
Also so schlimm fahren, schon...
Wir fahren jetzt auch nicht so schnell, wir fahren jetzt auch eher so zwischen 80 und
85. Ja, aber es war schon so, dass die LKW-Fahrer fanden uns jetzt auch nicht cool. Sagen
wir
mal,
die haben uns immer jetzt ordentlich
nicht super krass beleidigt, aber mal gehupt und uns einen bösen Blick gegeben, weil die uns halt auch immer überholen mussten, was sie natürlich auch nicht gerne, wobei die auch teilweise gefahren sind wie die Verrückten, muss man ja auch sagen.
Ja.
Aber wir fahren auch immer nur 80 maximal und da waren wir auch eigentlich schon ein Hindernis.
Ja.
Aber dadurch, dass wir eigentlich nie Autobahn fahren, nur wenn es wirklich sein muss, deswegen ging das immer einigermaßen, weil da dann nicht so viel LKW-Verkehr war.
Ja. Ja, aber trotz, also das fand ich schon echt krass, dass man Instagram-Logo abnehmen muss, weil ja manche Autofahrer sich nicht zurückhalten können oder.
Wir haben immer, also häufig mal so ein paar Nachrichten gekriegt, so wir sind oder ein Foto, dass sie hinter uns gefahren sind und ich habe als erstes immer geschrieben, ich hoffe nicht allzu lange, dass wir euch zu lange geblockt haben.
Ja, wir haben auch total viele nette Nachrichten bekommen und es waren auch total viele begeistert. Aber wie es halt so ist, du kriegst halt irgendwie 10, 20 scheiß Nachrichten und die waren wirklich so formuliert, dass Instagram die gesperrt hat, weil es halt eindeutig so Hasskommentare waren. Es hat halt keinen Spaß mehr gemacht. Wir sind zum Beispiel in der Serpentina hochgefahren und wir wussten schon, heute Abend kriegen wir wieder die Nachrichten und das ist halt. Da ist es schöner, wenn du irgendwie anonym unterwegs bist. Und ich finde, das ist jetzt auch so eine Befreiung. Wir können mehr machen, was wir wollen, ohne dass uns irgendjemand direkt stalken kann.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, da fahrt man irgendwie nicht mehr gerne. Darum haben wir es dann letztendlich runtergemacht.
Achso, ihr habt es aber komplett runtergelassen und nicht nur jetzt für USA abgemacht, sondern.
Nee, Sticker. Wir haben den einfach.
Ja.
Musste ganz weg.
Ja, krass. Ja, dann ist ja gut, dass ihr. Jetzt in Mexiko. Wo seid ihr denn genau in Mexiko?
Gute Frage.
Eben Yucatan.
Also ihr müsst nicht den genauen Ort sagen.
Wir sind in der Nähe von San Cristobal. Es ist schon relativ nah an der guatemalischen Grenze, aber auf der westlichen Seite.
Mhm.
Und es soll dann die nächsten Tage quasi noch nach Yucatan auf die Halbinsel gehen und dann Richtung Belize.
Ja, krass. Also seid ihr jetzt gar nicht mehr so lange in Mexiko. Aber wie wir gerade wir in den Nachrichten gehört haben, scheint ja da auch gerade ein Hurricane hin unterwegs zu sein.
Also es ist, glaube ich, ein bisschen besser mittlerweile geworden, aber da muss ein richtig krasser Hurricane durch sein oder zumindest durch Liebig. Und wir hatten es ja auch in Texas, da hat uns auch so ein Hurricane-Ausläufer tangiert. Da sind wir dann auch wegen Tornado-Gefahr evakuiert worden und mussten quasi in den Erdkeller. Also die absolute Horrorvorstellung, was man irgendwie davor hat, wenn man in die USA reist oder auch es war auch ein ganz komisches Gefühl. Und jetzt haben wir echt Glück gehabt, weil wir wollten eigentlich Richtung Veracruz fahren und hatten jetzt ist doch entschieden, auf der Westküste zu sein und jetzt tangiert er uns quasi. Also wir sind gerade so aus dieser Zone draußen und hoffen dann, dass wenn wir Zentralamerika machen, keinen mehr erleben.
Ja. Es ist ja jetzt gerade Regenzeit, oder? Ne? Wie ist es so ich weiß nicht, hat Greenie eine Klimaanlage? Vermutlich nicht. Es Fenster auf, ne? Mhm.
Ventilatoren. Wir haben uns ausgestattet mit Ventilatoren.
Das kennen wir.
Das kennen wir gut, ja. Aber ist es noch erträglich so vom Klima her? Oder also könnt ihr die Hitze gut ab? Oder ist es schon an manchen Tagen, wo ihr denkt so, wir sind froh, wenn wir durch Zentralamerika durch sind?
Also zurzeit geht es total von der Temperatur. Also zurzeit, ich weiß nicht, die letzten Tage haben wir so maximal 35 Grad ungefähr. Das geht noch total, das ist aushaltbar. Vor ungefähr so 3 Wochen hatten wir mal so eine Hitzeperiode, da hatten wir im Schatten hatten wir 50,6 Grad. Und das bei stehender Luft.
Es war auch so ein Dschungelgebiet und da war es ultra feucht und das merkt man immer total. Wir waren jetzt vorhin auch an der Küste oder vor ein paar Tagen an der Küste und sobald es irgendwie schwüler wird, dann sind 28 Grad auf einmal unerträglich oder was halt drüber geht. Und hier sind wir jetzt in den Bergen und da hat es halt 35 Grad und es ist voll okay, solange du nicht jetzt irgendwie die ganze Zeit in der prallen Sonne wandern gehst. Und das macht schon brutal viel aus. Also wir sind sehr gespannt, wie das jetzt wird. Es wird ja jetzt wieder dschungeliger, würde ich jetzt mal so sagen. Und wahrscheinlich auch wieder schwüler. Von dem her, also bei diesen 50 Grad, also es hat unser Thermometer so angezeigt, da sind wir wirklich nur noch halb
vegetiert,
halb sterbend dargelegt. Wir hoffen, wir überleben es.
Ja, das ist schon krass.
Ich finde es so krass, wenn man sich überlegt, was das für Temperaturunterschiede im Gegensatz von Kanada sind und dass man das irgendwie alles schon erlebt hat und da halt irgendwie so 60, 70 Grad dazwischen liegen und das macht der Mensch halt einfach alles so mit. Das finde ich total faszinierend.
81 Grad Unterschied bei euch. Das muss man sich mal anhören. 81 Grad.
Krass, ja. Gott sei Dank nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden, aber ist schon, man ist halt, und ich glaube, das unterschätzen auch vielleicht viele, die davor noch nicht im Van gereist sind, wie krass man den Temperaturen halt ausgeliefert ist, so ein bisschen. Klar, es isoliert man seinen Van und sucht man schattige Plätze oder halt irgendwie einen geschützten Platz, wenn es kalt ist, aber man ist halt doch einfach so komplett abhängig von dem Klima, was gerade draußen herrscht. Auch wenn man so jetzt mal so drüber nachdenkt, so wie man will ein bisschen am Laptop arbeiten. Wenn halt draußen 50 Grad Celsius sind, dann macht halt vermutlich kein Laptop mehr mit. Ja. Egal, ob der im Ventilator steht oder nicht. Das schon, fand ich.
Dann überhitzt der Kühlschrank, weil der super arbeitet. Dann musst du im Schatten stehen, kriegst keinen Solar mehr für Strom. Aber da wird mehr Strom verbraucht. Das ist schon, ja, man ist schon ein bisschen ausgeliefert, wie du sagst.
Ja, aber ihr habt auf jeden Fall mit bisher die extremsten Temperaturen erlebt, mit egal welchen Reisenden wir uns ausgetauscht haben. Ich glaube, plus 50 Grad und minus 30 Grad hatte bisher
vielleicht
sich noch keiner...
Vielleicht müssen wir irgendwann mal so eine Karte erstellen, wer sind so mit Fotos, wer Minustemperaturen hat und plus.
Ja, vielleicht, ja. Habt ihr denn ein Ziel in Zentralamerika, wo ihr euch besonders drauf freut? Ist das euer erstes Mal in Zentralamerika oder wart ihr schon mal da?
Nee, es ist unser erstes Mal in Zentralamerika. Und also so ein richtiges Ziel.
Also ich habe eins und das ist Guatemala City, weil da kommt meine Schwester mich besuchen und die habe ich ja jetzt seit einem Jahr nicht gesehen und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Aber hauptsächlich wegen meiner Schwester und weil wir nochmal gemeinsam bereisen können, so ein bisschen die Gegend und das, glaube ich, wird schon nochmal was anderes.
Ja.
Ja, ich habe jetzt nicht so, also natürlich, da freue ich mich auch dran.
Wir können es erst danach ausstrahlen, wenn du willst.
Nein. Nee, also ich freue mich natürlich auch auf die Schwester von der Anna, aber ich meinte, es kommen halt jetzt halt innerhalb von kürzester Zeit, also streckenabhängig kurzer Zeit, kommen halt sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen und Sachen auf uns zu und darauf freue ich mich eigentlich sehr. Aber ich habe jetzt halt nicht so irgendwie das Ziel, wo man sagen, oder irgendeine Stadt oder irgendeine besondere Sehenswürdigkeit, wo man sagt, so da freue ich mich jetzt halt super drauf.
Hm. Was ich halt irgendwie finde, ist, dass, also wo wir gestartet sind, hatten wir total großen Respekt vor Mexiko. Also wir sind auch extra in Kanada gestartet, damit wir so ein bisschen uns eingrooven können. Und dann war Mexiko war schon immer so ein Step. Und dann waren wir halt in den USA und dann war das so, ja, jetzt sind wir voll bereit für Mexiko. Und jetzt folgen ja ganz, ganz viele Grenzen. Und wir hatten ja im Endeffekt bisher nur 3 Grenzen, eigentlich mit Greenie nur 2, wenn man das so sieht. Und das ist dann auch wieder so ein... so ein spannendes Abenteuer. Es sind ja nicht immer nur die Länder, sondern einfach dieses jetzt ganz viele Grenzen in ganz kurzer Zeit und dann auch die Verschiffung, die natürlich kommt. Und man braucht dann immer so ein bisschen, bis der Kopf sich drauf eingestellt hat. Aber dann ist es meistens auch immer so, dass, hey cool, ja, jetzt packen wir es ein, jetzt wird es. Und dann schaut man einfach, was kommt.
Ja.
Und gab es vor der Reise so eine Sache, wo ihr gesagt habt, das wird so... Also ob es das jetzt geworden ist oder werden wird, weiß man natürlich nicht. Aber so das Highlight, darauf freuen wir uns am meisten. Und gab es da irgendwie sowas für euch, wo ihr sagt, war es einfach diese gesamte Reise?
Auf der einen Seite ist es natürlich diese gesamte Reise. Aber ich glaube, ich habe mich auf jeden Fall sehr auf Kanada gefreut. Auch auf diesen Winter eben wieder. Aber ich freue mich auch sehr, sehr jetzt auf Südamerika. Also vor allem Peru und Kolumbien und sowas, also
ja,
da freue ich mich schon auch sehr drauf.
Ja, cool.
Argentinien.
wenn ihr so unterwegs seid, habt ihr so einen groben Plan, Route immer vor Augen oder lasst ihr euch so eher treiben und macht spontan mal so ein paar Haken irgendwo hin, die ihr vielleicht empfohlen bekommen habt oder Ja. Oder ist es einfach so, wir gucken einfach mal, was heute so kommt?
Also wir sind in Mexiko gestanden am ersten Tag, also wir haben die Grenze überquert und dann kam irgendwie am Abend so, ja, und wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Also wir sind schon ganz oft sehr planlos. Wir haben, also was schon so ist, also unsere Google Maps Karte besteht aus tausenden Punkten, wo man das von dem gehört hat, da muss es schön sein und bei dem anderen hat man den Punkt empfohlen bekommen. Das speichern wir uns schon alles ab. Aber das mit der Route, das entwickelt sich meistens so. Und wenn es dann so meistens so zum Schluss rausgeht, also wie jetzt hier in Mexiko oder wenn wir so eine Deadline haben, dass wir quasi, wenn meine Schwester kommt, in Guatemala sein müssen, dann gibt es tatsächlich auch eine Excel-Tabelle, an die wir uns mehr oder weniger halten.
Okay.
Damit wir nicht ganz die Zeit aus dem Blick verlieren, weil wir brauchen doch halt, also wir können mit Greeny maximal zwischen 200 und 300 Kilometer fahren. Mhm. Alles, was drüber hinausläuft, ist am Tag wirklich sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und von dem her sind wir einfach nicht so schnell. Wir können jetzt nicht irgendwie mal geschwind 1000 Kilometer zurücklegen. Und dann ist es dann doch wichtig, dass, wenn wir irgendwo hin müssen oder das Visa ausläuft, dass man dann einen Plan hat.
Ja. Ja. Wow, 200, 300 Kilometer am Tag. Das denn für Kanada ist das ja auch dann interessant, sage ich mal, bei den Distanzen.
Ja. Also Kanada und USA, da haben wir Maximalstrecken von 500 Kilometer geschafft. Okay. Aber, das haben wir eigentlich nur in Kanada und Autobahn geschafft, nur am Anfang, wo es halt noch schön flach ist. Und da sind wir 500 Kilometer gefahren. Aber das ist halt dann auch so in der Früh aufstehen, losfahren und halt im Prinzip den ganzen Tag fahren und ja, schön ist was anderes.
Ja,
das stimmt. Könnten wir uns vielleicht manchmal so ein bisschen was von abschneiden? So ein bisschen
weniger fahren, meinst du? Oder
nein,
mehr planen?
Mehr planen, damit wir manchmal, weil wir manchmal dann zwischendurch dann echt Tage haben, wo wir dann, wir müssen ja übermorgen da sein und dann gucken wir so auf die Karte und es sind irgendwie 800 Kilometer und wir so, oh.
Ja.
Zwei Tage am Stück durchfahren, aber...
Ja, das stimmt schon. Aber so insgesamt mag ich es schon, so wie wir reisen. Also eigentlich machen wir es auch so, wie ihr das auch haltet. Ja. Man hat seine Google Maps Karte, wo 1000 Punkte drauf sind. Aber so gefühlt ist es, man steht irgendwo, dann am nächsten Tag guckt man, wo fährt man hin und guckt, ach guck mal, dazwischen sind ja aber noch so 10 grüne Punkte. Vielleicht kann man davon mal einen anfahren. Finde ich eigentlich, also mir macht das Spaß. Ich muss das nicht komplett durchgeplant haben.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie möglich das ist, so eine riesen Reise wirklich durchzuplanen. Also klar, man kann besser planen als wir, mit Sicherheit, aber das macht doch, also wir leben ja auf Reisen. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt Urlaub durchstrukturieren und dann eben alle Punkte abfahren, sondern wir sind ja total abhängig auf diese Gegebenheiten und auch wettertechnisch. Und also es gab auch wunderschöne so Thermalbäder in Mexiko, wo ganz viele gesagt haben, da müsst ihr hin. Bei uns hat es aber 50 Grad gehabt. Wir hatten einfach absolut keine Lust auf Thermalbäder. Und zeittechnisch oder auch Laune. Also es gibt auch mal eine Woche, wo man sagt, hey, ich brauche nichts. War jetzt zu viel Input. Also gerade in der USA, wir haben einmal an einer Woche irgendwie so 10 Parks abgeklappert. Das war auch mal so eine super Schnellstrecke. Dann haben wir danach gedacht, okay, jetzt brauchen wir gar nichts mehr. Jetzt wollen wir uns einfach irgendwo hinstellen und das verarbeiten.
Ja, voll.
Wie geht ihr damit um, wenn ihr Tipps bekommt und das heißt, das muss man gesehen haben und ihr schafft es vielleicht nicht, wollt es nicht in dem Moment oder seid ihr eher so, schon schade, dass wir das ausgelassen haben, also so klassisch FOMO, oder habt ihr mittlerweile so, ja, man kann sowieso nicht alles sehen, sondern ja, gucken wir mal, also das, was wir nicht schaffen, schaffen wir nicht, oder ist trotzdem im Hinterkopf immer so dieses, jetzt haben wir das nicht geschaffen, irgendwie ist das schon schade.
Ich finde, das ist sowas, das man echt lernen muss, weil man eben das von so normalen Standardurlauben nicht kennt, da nimmt man alles mit, was man irgendwie mitnehmen kann. Und was ich ganz schlimm finde, sind immer die Kommentare von außerhalb, gerade von Nichtreisenden. Wir haben uns zum Beispiel Mexico City nicht angeguckt, ganz bewusst, weil es erstens eine Tortur ist mit Greeny. Wir müssen da irgendwo außerhalb parken und dann reinfahren. Und wir haben einfach auch abgewogen, was gibt's denn überhaupt in Mexico City? Und nur weil alle Flugzeugreisenden in Mexico City landen und dann zwangsläufig diese Stadt anschauen, heißt es ja nicht, dass das das Nonplusultra ist.
Ja.
Und wir sehen ja auch auf dem Weg dorthin ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die ja manch einer nie zu Gesicht bekommt. Und ich glaube, wir sind mittlerweile fein damit, dass wir nicht alles schaffen.
Auf jeden Fall. Am Anfang von der Reise war das noch eher, wie ihr so gesagt hattet, so, ach Mann, jetzt haben wir das nicht gesehen. Das ist irgendwie doof, aber wir müssen jetzt doch irgendwie weiter und sowas. Und mittlerweile ist es einfach so, auch vor 2 Wochen, da waren wir an einem Vulkan und am ersten Tag war dann oben, wo man eigentlich noch die letzten Meter zu Fuß hochgeht, war gesperrt, warum auch immer, aber war gesperrt. Da mussten wir wieder runterfahren und am nächsten Tag war halt dann einfach bewölkt, Regen. Und dann haben wir aber einfach für uns einfach entschlossen, okay, gut, es ist einfach kein gutes Wetter momentan, es ist halt nun mal Regenzeit, damit muss man sich halt einfach abfinden. Und alles okay. Ja. Es kommt was anderes Tolles. Und
ja, manche können das dann nicht verstehen, dass man dann nicht eine Woche oder zwei oben steht, weil die meinen, also man hat ja oft den Eindruck, man hat alle Zeit der Welt, aber wie gesagt, also 2 Jahre für die ganze Panamerikaner ist unglaublich viel Zeit, wenig Zeit. Und wir fahren auch fast täglich, meistens irgendeine Strecke, jetzt in Mexiko vielleicht alle 2 Tage, man merkt deutlich, dass alles ein bisschen kleiner wird, aber man hat nicht die unbegrenzte Zeit, dass man sagt, ich stelle mich jetzt 2 Wochen auf einen Vulkan und warte, bis das Wetter gut ist.
Ja.
Funktioniert einfach nicht.
Ja.
Ich habe da auch immer Valeria und Tobi im Kopf, weil ich finde das von denen total cool, die beiden hatten wir ja hier auch schon im Podcast, die sich auch vorgenommen hatten, die natürlich bis ganz runter zu fahren, bis Feuerland und irgendwann gemerkt haben, also die Zeit, die sie haben, also die haben auch begrenzte Zeit gehabt, das kann man natürlich runterfahren, aber haben für sich gemerkt so, ja nee, also wir wollen lieber einfach entspannt fahren, das sehen, was wir sehen und wenn wir es halt nicht bis runter schaffen, schaffen wir es nicht bis runter, dann machen wir es vielleicht irgendwann später nochmal. Ja. Also man verpasst halt immer irgendwelche Sachen und kann nicht alles mitnehmen und wie ihr gesagt habt, man muss es lernen, wir mussten es auch lernen. Jeder muss es lernen, der auf der Reise ist. Der eine geht da besser mit um, der andere, ja, der findet das vielleicht ein bisschen schlimmer. Aber ja, ich finde das so cool, wenn man dann irgendwie sagen kann, okay, also lieber so, wie es mir richtig gefällt und dann richtig, anstatt irgendwie nur, weil alle sagen, man muss bis ganz runter gefahren sein, muss ich ganz runterfahren oder nur, weil ich dahin gefahren sein muss. So, obwohl mich das irgendwie stresst. Und das ist dann ja irgendwie auch Quatsch. So, und unser bestes Beispiel, unser Highlight, was wir nicht gesehen haben, ist Machu Picchu. Aus verschiedenen Gründen. Da ist es mir tatsächlich schwer gefallen. So, aber auch, ich glaube, nur aus den Gründen, weil jeder
sagt, man muss es machen, wenn man schon
Man schon mal da vorbeifährt. Und wir waren wirklich gefühlt, weiß nicht, 20 Kilometer von Machu Picchu entfernt. Aber wir haben dann irgendwie auch gesagt, nee, irgendwie sind das zu viele Menschen, ist zu kompliziert mit dem Hund, das zu organisieren und die Wanderung, die wir dahin machen wollten, das hat auch nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, dann lassen wir es halt aus. Dann sind wir halt nicht diejenigen, die da oben das Foto machen, wie man es schon 100 Mal gesehen hat. Und haben dafür eine super schöne andere Inka-Stätte gesehen. Und ja, also ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, lernen und dann so eine Reiseart zu finden für sich. Finde ich aber spannend.
Ja, voll.
Ich glaube, der Punkt ist auch der, dass das Reisen an sich ja nicht bedeutet, man klappert einen Tourispot nach dem anderen ab, sondern der Weg ist ja letztendlich das Ziel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man sieht so viel jeden Tag. Man erlebt auch so viel mit den ganzen Einheimischen und so. Das ist ja viel, viel mehr wert, als wenn du dann in San Francisco an der Golden Gate Bridge stehst und ein Foto machst, wie du schon gesagt hast. Und dann auch dieses eine Foto hast. Also klar, die haben ihren, also das hat alles seinen Wert und ist mit Sicherheit auch alles schön, aber es ist ja viel, viel mehr dahinter als nur die Spots, die jeder erkennt.
Ja. Sprecht ihr denn Spanisch?
Ich glaube, alles andere wäre gelogen. Also ich tue mich ein bisschen leichter als der Michi mit dem Italienischen. Und ich quatsch auch oft auf Italienisch einfach. Manchmal funktioniert das. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen verbessern.
Sie redet Italienisch und ich rede Deutsch. Mit Händen und Füßen funktioniert es auch irgendwo.
Wir reden auch kein Spanisch
ja.
Und sind auch sehr gut ja. durchgekommen bisher.
Ja, also es verbessert sich ja auch immer, umso länger man sich im spanischen Raum aufhält. Also ich glaube, es ist jetzt auch überhaupt kein Vergleich zu, als wir in Kolumbien angefangen haben, zu jetzt. Also klar können wir noch immer nicht die deepen Konversationen mit irgendwelchen Locals hier führen, aber die Day-to-Day-Konversation und mal so ein nettes, kurzes Smalltalk-Gespräch, das geht mittlerweile schon, aber...
Außer mit dem Herrn, der eben gerade zu unserem Van gekommen ist. Kein Wort verstanden.
Ja.
Also das war ein interessanter Dialekt oder ich weiß es nicht.
Ja, hier in Südamerika mischt sich es halt oft in den Dorfgebieten mit den Inka-Sprachen, also mit Quechua oder mit Aymara oder... Und wenn das dann dazu kommt, da steht man dann einfach nur da und denkt sich...
Noch nie gehört.
Noch nie gehört. Keine Ahnung, was hier gerade passiert.
Aber das geht uns im Prinzip schon in Mexiko so. Also wir haben so ein bisschen mit Bubble Spanisch halt gelernt und dann ist man mal stolz, weil man ein spanisches Wort weiß und das raushaut und dann versteht es der aber eigentlich überhaupt nicht.
Also, ja,
aber selbst in den USA, wir sind nach Texas gefahren und dann haben die mit uns Englisch geredet. Wir haben kein Wort mehr verstanden, weil die so einen Slang drauf hatten. Ja. Du brauchst erst mal wieder eine Woche, bis du dich dran gewöhnt hast.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Es ging uns auch so in Alabama.
In Alabama war Katastrophe.
Das war wirklich, als würden sie mit uns Japanisch sprechen.
Ja,
das
war eine neue Sprache.
Also es war wirklich...
Habt ihr eigentlich von Mexiko, also von der Baja, dann runter verschifft? Oder seid ihr nach Amerika gekommen?
Wir sind von der Baja wieder zurück in die USA gefahren, weil wir noch gerne die Südstaaten bereisen wollten.
Und wir hatten in den USA quasi eigentlich gar nicht bereist vorher. Also wir sind quasi von Kanada durchgefahren, die Westküste bis zur Baja, weil eben schon Winter war und wir wollten uns mit ein paar Freunden auf der Baja zu Silvester und zu Silvester?
Ja.
Zu Silvester und Weihnachten treffen und dementsprechend sind wir nochmal zurückgefahren.
Ja. Ja, genau. Und dann.
Seid im Dezember Grenze überfahren und wart an Silvester schon unten an der Baja. Das ist auch mal eine gute Strecke.
Das war crazy.
Da haben wir einiges abgerissen, aber die Straßen waren ja Gott sei Dank, zumindest bis auf die Baja, einigermaßen okay. Und wir waren dann auch relativ lang auf der Baja. Wir waren von Januar bis März auf der Baja und sind dann Ende März sind wir wieder hoch, haben die Südstaaten gemacht, bis nach Florida und haben dann entschieden, es ist uns zu heiß in Florida im Mai und haben dann gesagt, das macht für uns gerade keinen Sinn, jetzt nach Zentralamerika zu reisen, weil es wird einfach nur heißer und heißer und heißer und unsere Hündin hätte das einfach überhaupt nicht mitgemacht. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt entschlossen, okay, wir fahren nochmal von Florida bis nach Kanada, verbringen den Sommer in Kanada und fahren dann im September wieder runter bis nach Mexiko und verschiffen dann von Veracruz. Das war der ursprüngliche Plan. Dann sind wir aber in Wisconsin, hatten wir dann unsere Zylinderkopfdichtungsprobleme und sind stecken geblieben.
Unsere Zuhörerinnen wissen Bescheid.
Ja, es ist wirklich, long story short, am Ende haben wir es dann nicht mehr bis nach Mexiko geschafft, weil dann auch einfach, wenn wir bis nach Veracruz gefahren wären, hätten wir mit dem Flieger nach Florida fliegen müssen, um dann von da nach Kolumbien zu fliegen. Und das hat dann einfach logistisch keinen Sinn mehr gemacht, für uns bis nach Mexiko zu fahren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren wieder bis nach Florida und verschiffen von da. Und von da war der Direktflug auch von Miami nach Cartagena, waren nur 2,5 Stunden. Und das war dann perfekt für uns mit Hund. Und ja, deswegen haben wir dann irgendwie, sind wir dann dazu gekommen, dass wir Zentralamerika auslassen.
Ja.
Ja.
Und sind nicht traurig drum.
Nee, sind nicht traurig drum. Es war alle, die wir mit Hundreisenden kennengelernt haben oder mit Haustier, die haben gesagt, entweder sie machen es nie wieder oder sind auch in Mexiko umgedreht, weil es zu heiß war. Oder.
Aber ich meinte jetzt gar nicht mal, weil es nicht schön wäre,
ja,
sondern ich dachte ja, weil, ja, wie wir eben gesagt haben, man
wir
muss
sind
immer
fein
irgendwann.
Damit.
Ja, wir sind fein damit. Man kann nicht alles machen. Und Zentralamerika werden vielleicht irgendwann so nochmal sehen.
Ja.
Aber Wir haben dafür länger Zeit in Kanada verbracht mit Freunden, in Florida mit Freunden, hatten richtig, richtig gute Zeit, richtig langsam gereist, was uns bis dahin auch komplett gefehlt hat für eine lange Zeit, weil wir so viele Kilometer gemacht haben. Und da waren wir, ich glaube, 3 Monate in Ontario und dann nochmal 1 Monat nur in Florida und das hat voll gut getan.
Ja, stimmt. Ja, so kam das bei uns, dass wir so im Zickzack gefahren sind. Wenn man unsere Route auch verfolgt,
Deswegen ist Polar Steps nicht öffentlich bei uns.
Ja.
Ich hab schon versucht.
Euch können wir es schicken. Ja. Ihr dürft verfolgen.
Wie lange habt ihr denn noch geplant, in Zentralamerika zu bleiben? Ungefähr.
Also, momentan ist der Plan ungefähr bis Dezember. Okay. Also, dass wir im Dezember dann im Prinzip in Panama sind und dann die Verschiffung eben auch planen und machen.
Mhm.
Wow. Ohne Gewehr.
Ohne Gewehr, ja.
Aber es ist also schon noch voll richtig schön viel Zeit. Das ist ja August, September, Oktober, November, 5 Monate.
Ja. Und dann aber auch nach Kolumbien und nicht in den Süden, korrekt?
Das ist mal so der Plan. Also was halt schon ein bisschen mit reinspielt, ist, dass die Verschiffung nach Kolumbien brutal teuer geworden ist.
Mhm.
Also wir haben jetzt, ich habe mal angefragt, ein paar Reedereien und wir zahlen überall mehr als von Hamburg nach Halifax. Und das ist halt schon, also uns hat die Verschiffung nach Kanada 8.000 knapp gekostet.
Okay.
Und es ist halt richtig krass Batzen an Geld und ja. Es gibt schon ein paar, die andere Wege finden. Also auch über Mexiko ist es ein bisschen günstiger, aber nochmal hochfahren werden wir wahrscheinlich nicht. Aber da müssen wir mal gucken. Und manche verschiffen tatsächlich auch in den Süden Südamerikas, weil es halt einfach auch teilweise günstiger ist. So verrückt ist auch.
Ja. Oder halt auch, also gleichzeitig. Was kostet das so ungefähr gerade aktuell von Panama nach Kolumbien?
Also ich glaube mal, wir waren das um die 10.000 oder sowas.
Ja, 8.000 bis 10.000.
Krass.
Und ja. Das sind halt, das ist eigentlich so schlimm, es sind ja nur ein paar hundert Kilometer.
Ja.
Es ist ja eigentlich wirklich nicht weit.
Nee. Ja, das ist echt krass.
Die wissen halt auch, dass es keine Alternativen gibt.
Ja.
Das ist, ja.
Ja, aber wenn man jetzt nicht, also ich meine, die meisten haben halt Glück und haben auch ein Fahrzeug, was vielleicht in den Container passt, wo man dann teilen kann. Aber wir haben jetzt auch oft jetzt für Vans in unserer Größe gehört, dass es zwischen 4.000 und 5.000 Euro sind mittlerweile. Auch wenn man einen geteilten Container hat.
Bei uns von Florida nach Kolumbien waren es auch 5.000 ungefähr. Ja. Bisschen mehr sogar.
Ja, also die Verschiffung hat herausgefunden, dass es da Reisende gibt,
die alles bezahlen.
Die keine andere Möglichkeit haben, theoretisch, und dann jeden Preis gefühlt bezahlen müssen. Aber das ist schon krass, ja. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, finde ich.
Ja, aber zeitlich seid ihr denn ja ungefähr wie wir. Kommt ihr denn ja in Kolumbien an? Wir waren Anfang Januar.
Ja.
Das heißt, ihr müsstet dann ja auch gucken, dass ihr das mit dem Winter im Süden nachher hinbekommt. Dass ihr dann, ob ihr auch so eine Pause wie wir einlegen müsst. Wir müssen ja jetzt so 2,5 Monate überbrücken, wo wir noch nicht genau wissen, ob in Nordchile oder Nordargentinien.
Aber weil wir jetzt halt auch ein bisschen schneller unterwegs waren, wenn man sich vielleicht mehr Zeit lässt.
Genau. Und außerdem, vielleicht wollen die zwei ja auch im Winter da unten ankommen, weil die lieben ja die Kälte.
Also wir sind nicht abgeneigt.
Wir sind nicht abgeneigt, nein, aber ich glaube, das ist für uns noch so weit entfernt, ja, dass wir uns da noch gar keine Gedanken
machen. Und das ist auch gut so.
Ja, das stimmt. Da denken wir für euch jetzt vor. Wir machen euch da mal einen Plan.
Macht's nicht wie wir, so ungefähr. Das ist der Plan, macht's nicht wie wir.
Ja, macht's nicht wie wir.
Wir quatschen schon eine ganze Weile und das ist auch richtig, richtig cool und macht Spaß. Und ich glaube, wir könnten auch noch wahrscheinlich ewig noch eine Stunde weiter quatschen, aber...
Ja, ich habe gerade auch schon das Handy aufgemacht und...
Sehr gut. Wir haben ja hier eine Rubrik im Podcast, die darf nicht fehlen.
Die den Podcast abrundet.
Genau.
Ja.
Ist es dies oder das? Ist es ja oder nein? Es muss die Entweder-Oder-Frage sein. Wieso hast du schon so ein frühes Wup-Wup?
Irgendwie dachte ich, ich probiere mal was Neues aus.
Stark.
Und zwar habe ich für euch 5 Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die mehr oder weniger schnell beantwortet werden können. Aber ich schieß einfach mal los.
Schieß mal los.
Sie beziehen sich natürlich auch ein bisschen auf eure Reise.
Kann ich da trotzdem auch antworten?
Du darfst auch antworten. Okay, erste Frage ist, entweder Winter in Kanada oder Sommer in Mexiko?
Ich habe eine Befürchtung, ich weiß wie.
Ja. Winter in Kanada.
Ja, nach dem Podcast habe ich auch, dachte ich auch, ist eigentlich die Frage unrelevant, weil wahrscheinlich wissen schon alle die Antwort.
Aber sag doch nochmal, was ist denn das Winter-Highlight für euch in Kanada gewesen?
Ja, was ist,
der Winter-Moment, was es so besonders macht?
Man muss sich einfach vorstellen, also bei uns gab es so eine magische Grenze. Das war so ein Flusslauf, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Auf jeden Fall sind da riesige Eisschollen drin geschwommen. Davor war noch keine Flocke Schnee irgendwo zu sehen. Und auf einmal war die Straße bedeckt mit so 10 bis 15 Zentimeter Eis und alles war bedeckt mit Schnee und diese unglaublich riesigen Seen bestehen nur noch aus weißem Schneefeld. Und man düst da Richtung Yukon. Es ist einfach immer so ein bisschen dämmeriger. Die Sonne scheint einfach viel weicher. Und die ganzen Bewohner vom Yukon, die grüßen einen alle beim Vorbeifahren, weil man ist irgendwie nur so 5 Leute zu 5. Also man sieht irgendwie 5 Autos am Tag. Und dann steht man halt so, hat unglaublich magische Sternenhimmel in der Nacht. Und manchmal leuchtet auch der Mond alles aus und es ist einfach traumhaft schön. Unbeschreiblich, würde ich sagen.
Ja, es ist diese Stille und die Weite, glaube ich. Durch das, dass es ja auch der Schnee überliegt, der dämpft ja auch nochmal alle anderen Geräusche und da auch zusätzlich noch dazu kommt, dass halt einfach in der Nacht quasi keiner mehr unterwegs ist und über den Tag auch nur sehr, sehr wenig. Ist es halt einfach sehr, sehr leise und man hört Geräusche und man hört
man Schneefuchs oder so.
Ja, man sieht Tiere, die man halt davor überhaupt nicht gesehen hätte, weil sie im Wald verschwinden im Prinzip oder halt so gut getarnt sind, dass sie nicht auffallen. Und es sind dann eigentlich so die kleinen Sachen, die das so besonders dann machen.
Die Menschen sind ganz anders. Die Menschen sind ruhiger, gemütlicher. Jeder bleibt sofort stehen, wenn er irgendwie meint, du bräuchtest Hilfe oder so. Das ist so das komplette Feeling, das einfach ganz, ganz anders ist.
Jetzt habe ich Lust auf Winter.
Eine Ode an den Winter in Kanada, oder? Das war ja...
Ja. Mega cool.
Aber ich darf ja auch noch darauf antworten.
Ah ja, stimmt.
Also ich kann das alles unterschreiben, was ihr gesagt habt, weil also klar war es ziemlich kalt, aber das war so besonders, dass wenn wir, oder ich spreche mir erstmal nur für mich, wenn ich an unsere gesamte Vanlife-Zeit denke, ist das eigentlich das Erste, was mir auch in den Kopf kommt. Diese Schneezeit, die Schneewanderung, die wir gemacht haben, der erste Schnee, der überhaupt gefallen ist, durch den Schneesturm über den Icefield Parkway zu fahren. Und das waren so besondere Momente. Und ich glaube, wenn wir noch so einen Tick besser vorbereitet sind, sodass vielleicht die Wasserpumpe nicht einfriert und kaputt geht und solche Sachen, dann glaube ich, ja, dann macht das, es war einfach echt magisch, richtig fantastisch. Aber ihr habt schon eigentlich alles gesagt. Also
ich schließe mich dem auch an.
Und selbst so ein Lagerfeuer bei -6-7 Grad draußen im Schnee, fantastisch.
Dann sind bei -25 Grad ist das Lagerfeuer auch nicht mehr warm. Das haben wir ausprobiert.
Ja, deswegen ein Ofen im Van. Schließt sich der Kreis. Ja.
Für den Winter können wir das überlegen. Im Jimny dann.
Okay, also sind wir alle im Winter in Kanada und jetzt haben wir so richtig Lust auf Soul Food und müssen uns entscheiden.
Gott sei Dank eine Food-Frage.
Entweder Burger oder Tacos.
Tacos. Also bei mir auf jeden Fall. Es kommt so ein bisschen drauf an. Wir haben auch schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht in Mexiko mit Essen.
Ja.
Wir wollen es nicht weiter ausführen, aber prinzipiell hätte ich hätte gesagt Tacos.
Also ich muss sagen, dass die Erfahrungen momentan so ein bisschen sehr schlecht sind in Mexiko, was Essen angeht. Von dem her würde ich Kann ich mich jetzt einfach nur für den Burger entscheiden. Aber ich würde ja viel lieber einen guten Käse mal wieder essen.
Oh ja, das hatten wir ja. in Mexiko auch.
Ja.
Ja, bei mir ist es auch, wenn ich Tacos liebe und also vor allen Dingen in Mexiko, die Tacos waren schon echt sensationell gut, aber in total ist es natürlich der Burger bei mir. Es kommt natürlich auf den Burger auch an. Aber so, nee, Burger ist schon best Fast Food. Okay.
Ja. Aber ich spontan entscheide ich mich für die Tacos, weil ich gerade richtig Bock habe. Oder auch für eine Quesadilla. Aber ich habe gerade richtig Bock auf so ein Fisch-Taco mit so Mango-Salsa oben
drauf. Ja, aber das war wirklich so Mexiko, frisch gefangener Fisch.
Ja.
Dann die Mango-Salsa dazu, selbst gemacht alles, mit 20 Leuten an der langen Tafel. Das war schon cool.
Ja.
Trotzdem Burger. Ich hasse die Food-Entweder-Oder-Fragen bei uns im Podcast.
Ja,
ich will jetzt einen Burger.
Deswegen geht es direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar geht es um die Planung der nächsten paar Tage oder des nächsten Landes, was man bald bereist. Und eher dann Team, ich habe einen Reiseführer dabei oder Online-Recherche?
Online-Recherche.
Wir haben
es gab in Kanada ein Buch, das ist richtig, richtig mega. Das empfehle ich jedem, der nach Kanada fährt, aber es ist kein... Also nicht so ein direkter Reiseführer, aber das ist einfach mega. Aber sonst, wir haben doch keinen Platz. Wir brauchen doch keine Reiseführer. LKW.
Wir haben einige getroffen, die die dicken Lonely Planet Teile mit im Van hatten.
Wir haben auch einen Lonely Planet hier im Van. Nein.
Ich bin den Atlas dabei.
Den Dirke?
Also ich muss da ein bisschen...
Nee.
Irgendeinen anderen. Also ich muss da kurz so ein bisschen noch ausholen, weil die Anna gerade eben gesagt hatte, man hat ja keinen Platz. Also wo die Wohnung eigentlich quasi schon leer war, kam plötzlich eine Amazon-Bestellung. Und in dieser Amazon-Bestellung waren bestimmt 10 bis 15 Bücher drinnen. Die müssen noch alle mit.
Und wie viel haben es mitgeschafft?
Sie sind auch dabei, alle. Aber man muss wirklich ehrlich sagen, bis auf dieses Kanada-Buch und der Atlas sind sie noch gut verstaut.
Sehr gut.
Aber es sind keine Reiseführer. Es
sind eher so Länder.
Ja.
Was ist das? Also wir dürfen gerne Werbung machen. Was ist das Kanada-Buch, was ihr gerne empfiehlt?
Also es heißt Das Reisebuch Kanada.
Das
ist ein sinnvoller Titel.
Ja, das macht Sinn.
Ein blauen Einband mit so einem ganz tollen See drauf und ist sehr dick, aber wirklich top zu empfehlen. Ja.
Cool. Da haben wir wirklich sehr viel rausgeholt.
Cool Insider und so, wenn wir da rauskommen.
Ich habe noch nicht geantwortet.
Ach so, ja, stimmt. Ich overrule dich einfach.
Ich merke schon, ich bin fast nicht da.
Ja, sorry.
Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, wie die Frage überhaupt war.
Online-Recherche oder Reiseführer?
Also, ja.
Ja, sag mal, du unser Planungsmeister der Reise.
Also ich bin jetzt nicht derjenige, der hier die Planung macht, aber nichtsdestotrotz, wenn ich sowas in die Hand nehmen würde, dann viel lieber ein echtes Buch und das betrifft nicht nur Reiseführer, sondern, aber ja, wie ihr sagt, wir haben keinen Platz. Es macht schon Sinn, Online-Recherche im Vanlife zu machen und nicht irgendwie, warum auch immer wir tatsächlich einen Lonely Planet über Chile hier drin haben.
Weil wir den geschenkt bekommen
haben. Der ist sogar auf Spanisch.
Der ist auf Spanisch, ja.
Yay.
Deswegen haben wir den auch noch nicht angeguckt.
Ich glaube, wir nehmen den bis Chile mit und dann verschenken wir den. Wir haben, ich glaube, 5 Bücher dabei.
Ja.
Und meistens fliegen die dann halt raus oder werden verschenkt, wenn wir es gelesen haben.
Ja.
Ja, aber ein echtes Buch ist schon irgendwie cooler. Also wenn ich wirklich den Platz und die Wahl hätte, wäre es das echte Buch. Da würde ich dafür keinen Platz haben. Online.
Ja, aber
Online-Recherche.
Oft kommen wir auch einfach irgendwo an und dann recherchiere ich, wenn wir da ankommen, online kurz, was kann man hier machen.
Und oft nehmen wir die Tipps von den Locals.
Auch.
Also auch eher Online-Recherche.
Ja.
Frage Nummer 4. Ihr seid wo angekommen, wo ihr gerne ein Andenken mitnehmen möchtet? Und seid ihr eher Team Souvenirs oder Team Sticker oder Patches?
Beides.
Das ist die richtige Antwort. Aber bei der Entweder-Oder-Frage, man muss sich entscheiden.
Ja.
Es gibt ein Entweder-Oder. Also Greenie kriegt auf jeden Fall immer einen Sticker, aber das ist ja Greenie. Also Greenie entscheidet sich für den Sticker.
Sehr gut.
Und bei mir darf meistens Magnet mit.
Okay.
Und bei Michi kommt meistens noch so ein Stockding mit.
Ja, ich habe so einen Wanderstock. Ich weiß nicht, früher in den Bergen hatte man das noch öfter, da, wo man so kleine Schilder da auf den Nagel.
Habe ich von meinem Opa geerbt, tatsächlich seinen Wanderstock. Der von unten bis oben komplett keine freie Stelle mehr.
Oh, das ist toll. Ja, und das hab ich eigentlich hier entdeckt, dass es das hier auch gibt.
In den USA
zumindest. Also zumindest in den USA und Kanada. Und da habe ich mir ein paar noch gekauft. Aber
cool,
ja.
Geil. Das ist eine richtig geile Idee. Habe ich nicht gesehen. Aber ja, cool.
Ja, eigentlich ist es die richtige Antwort. Sticker und ein Souvenir.
I know.
Ja, ich bin absoluter Sticker-Fan. Es ist in Südamerika übrigens extrem schwer. Es gibt fast nirgendwo Sticker, da muss man richtig suchen. Aber wir nehmen auch immer ein Souvenir mit. Aus jedem Land gibt es eine Sache, die bei uns dann am Weihnachtsbaum hängt. Es muss nicht immer Weihnachtsthema haben, aber es kommt trotzdem an den Weihnachtsbaum, sodass wir dann an Weihnachten immer zu jedem Anhänger eine Geschichte haben.
Eine Story.
Ja.
Ach schön. Gute Idee.
Ja, haben wir tatsächlich geklaut, die Idee? haben wir irgendwann mal.
Jede gute Idee hat schon mal jemand gemacht.
Aber wir haben, als wir Backpacken waren, 2018, wurden wir Weihnachten eingeladen in Thailand. Und die haben eigentlich einen riesen Weihnachtsbaum da gekauft. Und warum die auch ihre ganzen Anhänger dabei hatten, naja. Aber die hatten einen riesen Weihnachtsbaum, der war von oben bis unten behangen. Ich weiß nicht, das waren also wirklich keine freie Nadel mehr. Und du konntest fragen, was auch immer du wolltest. Die wussten sofort die Geschichte, wo sie es gekauft haben, haben eine Anekdote erzählt. Und das fanden wir so cool, weil man das einfach einmal im Jahr rausholt und irgendwie jeder sieht, dass der zu Besuch ist. Und die Idee fanden wir richtig cool.
Was für eine coole Reise wir gemacht haben, kann jeder sehen.
Warum machst du das denn jetzt schlecht? Es ist auf jeden Fall besser als die erste Idee, die wir hatten mit den Shotgläsern.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Also das habe ich tatsächlich lange gesoffen. Das ist aber auch ganz cool, weil ich habe, also die ist leider daheim geblieben. Ich habe eine Kiste, wo halt ein Haufen so Shotgläser drin sind von allen Reisen. Und dann, wenn halt Freunde zu Besuch sind, machst du die auf und wählst aus. Und dann kannst du halt auch irgendeine Geschichte erzählen.
Genau das haben wir auch gemacht. Cool. Und fanden es eigentlich auch cool, aber irgendwie
unhandlich.
Ja, es war halt irgendwann immer das Gleiche. So, ich fand das irgendwie witzig, dass es dann so unterschiedliche Sachen sind. Aber wir hatten genau die gleiche Idee und haben auch von der Weltreise mit dem Backpack aus den 6 Monaten haben wir auch aus jedem Land eins mitgenommen.
Das ist richtig.
Ist jetzt auch eigentlich witzig.
Jetzt aber zur letzten Frage.
Ich trinke nur zu wenig Shots.
Ja, ich weiß. Jetzt aber zur letzten Frage. Und zwar haben wir heute gerade wieder ein Pärchen kennengelernt, die ein kleines Haustier adoptiert haben. Und wenn ihr jetzt unterwegs ein kleines Wesen findet, das ihr adoptieren würdet, würdet ihr eher eine Katze adoptieren oder einen Hund?
Hund.
Fühlt sich mich an.
Hundemenschen.
Jetzt überlege ich gerade, wart ihr schon mal kurz davor oder also spielt ihr auch mit dem Gedanken, das später auf jeden Fall zu machen oder so, wie es kommt?
Also der Gedanke, der war tatsächlich schon sehr, sehr oft da. Also wir würden sehr gerne zu dritt reisen, also was halt eine Fellnase angeht. Und wir sind dann wir waren schon wirklich beim letzten Mal in der USA, aber
es war noch Kanada. Wir waren in Vancouver und
da war es und dann hatten wir in den USA, waren wir wirklich so einen Millimeter davor. Und wir haben uns jetzt endgültig, hoffentlich, für immer, also für die nächste Zeit dagegen entschieden, weil es halt einfach so, so viele Probleme mit sich bringt. Mhm. Und wir wollen hier ein gutes Zuhause sein, aber ihn nicht mehr stressen, als es sein. Und weil wir irgendwie dieses Schiff gerade hätten oder halt haben, also ich weiß nicht, ob das für das Tier dann die bessere Option ist. Das ist jetzt irgendwie was anderes, wenn man es mitnimmt oder schon eins hat oder so, dann natürlich nimmt man es mit und dann ist auch voll okay. Aber ich weiß nicht, ob das Leben, was wir halt führen, dann wirklich besser wäre als jetzt das, was er vielleicht irgendwo anders hat.
Wobei man schon sagen muss,
es ist hart. Es ist so hart.
Es ist hart und ich glaube, wenn das richtige Tier zur richtigen Zeit da wäre, dann würden wir es, also dann würden wir auch einknicken.
Niemals kommen die durch Südamerika.
Ich wollte euch auch eigentlich gar nicht in so eine Rechtfertigungsposition bringen. Ich dachte einfach, es ist nur eine niedliche Frage. Aber ja, das Tierleid ist manchmal schon echt groß. Vor allem ab Zentralamerika, jetzt weiter Richtung Südamerika. Und
also wir sprechen uns mal in, wo würdest du sagen, spätestens?
Naja, in Panama sprechen wir uns nochmal. Wenn ihr in Panama seid.
Ja, ich glaube.
Da ist die erste Hälfte geschafft.
Also durch Zentral- und Südamerika kommt ihr zwei nicht ohne Hund. Da bin ich mir sicher.
Aber ihr habt euren mitgenommen, oder?
Ja.
Also,
genau.
Ja. Weil Thema, ganz kurz nur, was halt so ein Riesenthema ist, ist, dass du das ja, du musst ihn ja dann komplett neu registrieren lassen in Brasilien und dann gab es halt nur diese eine Station und so. Und damit du ihn irgendwie wieder nach Europa kriegst.
Ja.
Und eventuell geht es bei uns auch noch weiter. Und dann sind es vielleicht Länder, die wirklich cool sind. Von dem her jetzt wie gespalten.
Ja, können wir nachvollziehen.
Ja, voll.
Ja.
Also wir waren ja auch schon hier und da mal kurz davor, noch einen zweiten Hund zu adoptieren. Wir hatten auch schon mal für eine Woche ein kleines Kätzchen hier. Rocket. Übrigens, kleiner Sidefact, Rocket hat seit 4 Tagen ein neues Zuhause und geht's richtig gut, super Fell, groß geworden und der geht's richtig gut. Heißt jetzt Samantha. Rocket heißt jetzt Samantha. Naja, müssen Sie ja selber wissen.
Ja, die hat dann den Spitznamen Sammy oder so.
Rocket im Herzen.
Ja.
Ja, aber wir haben uns auf jeden Fall aufgrund der Größe des Vans dagegen entschieden.
Ja, und auch einfach der Formalitäten, die Anna gerade angesprochen hat, dass der Hund wieder zurück nach Deutschland kann.
Und dass unsere Hündin jetzt auch nicht gerade einfach ist und da muss das auch erstmal passen mit einem zweiten Hund oder mit einer Katze. Mit Rocket ging es einigermaßen gut, aber du hast jetzt entweder oder Frage gestellt, jetzt muss ich mich trotzdem entscheiden.
Ja, ich habe auch irgendwie ein ganz schönes Fass aufgemacht mit dieser letzten entweder oder Frage. Ja, es war gar nicht so, ich wollte eigentlich nur so Team Hund, Team Katze hören.
Also irgendwie wäre schon cool für Pepsi ein zweiter Hund, so ein kleiner. So ein, weißt du was, so ein kleiner Sausage Dog.
Ja.
Aber das mit der Katze war auch schon echt süß. Oh Gott, ich kann es diesmal nicht entscheiden.
Du bist ja der Katzenmensch von uns beiden.
Trotzdem zweiter kleiner Hund.
Okay.
Das wäre schon voll anstrengend. Ja, ist doch cool. Das ist cool. Das ist ein richtiger Zoo hier drin.
Okay. Okay, krass.
Richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Richtig lang geworden auch wieder. Der Panamerikaner-Chat, der wird immer, das ist ein bisschen länger immer.
Ja, das sind längere Folgen.
Ganz kurz nochmal, falls ihr im Hintergrund immer sowas wie
einen Knall gehört habt.
Einen ziemlich lauten Knall. Wir sind ja noch aktuell in einer Straßenblockade. Und da wo die Blockade ist, da wird immer zwischendurch mal Dynamit gezündet. Warum auch immer. Aber das war's dann für diese Folge schon. Vielen Dank nochmal an euch zwei, dass ihr mitgemacht habt.
Ja.
Und euch angeboten habt. Die zwei haben uns nämlich einfach angeschrieben und haben gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, wir hätten Lust mal bei euch beim Podcast dabei zu sein.
Ja.
Das fanden wir ziemlich cool. Und haben gesagt, Logo.
Ja.
Richtig cool.
Ja.
Wer den beiden auf Instagram folgen möchte, der geht
auf Overland Büffel.
Genau. Nicht
das ist
Green.
Immer noch der beste Name.
Ich lieb's auch. Overland Büffel ist richtig cool. Das bleibt auch im Gedächtnis hängen.
Ja.
Packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Ja.
Dann könnt ihr mal den grünen Frosch euch mal anschauen, mit was die zwei unterwegs sind und was die so treiben. Und ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Herzen.
Hast du nichts mehr auf dem Herzen? Nee. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben uns sehr gefreut.
Habt ihr noch was auf dem Herzen vielleicht?
Nein,
auch nicht. Aber wir danken euch auch, dass wir dabei sein durften.
War cool.
Hat uns mega Spaß gemacht.
Das freut uns riesig. Ja. Wenn sich die Gäste wohlfühlen, dann freut uns das am meisten.
Ja.
Hast du noch was, Svenny?
Nein.
Auch nicht. Dann bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen, außer wenn ihr Bild zum Ton haben wollt. Nicht zu dieser Folge, aber zu dem, was wir auch so treiben, dann checkt mal Neuland Stories auf YouTube aus. Da könnt ihr noch ein bisschen sehen, in was für Straßenblockaden wir stehen und wo wir uns so rumtreiben. Und wenn ihr Fragen habt, entweder oder Fragen, dann schreibt uns auf Instagram oder wo auch immer ihr wollt.
Ja.
Das war's.
Danke fürs Zuhören.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao. Ciao, ciao.
Sehr gut.